Du kannst du das singen? Pack die Badehose
Badehose
ein.
ein.
Das ist ja
Habt ihr das schon gesungen gerade? Ja, mach mal
Komm mal,
weiter.
ey,
Klingt
aber
gut.
wir können den Text nicht weiter. Von sieben.
Drei von 13 mal rein. Erzähl halt.
Drei,
von sieben.
Zwei, eins und.
Hier sind die Sportfuzzis, hier ist die Eishockey-Show, Folge 11. Während Rick Goldmann gerade kurz vorm Abnibbeln ist und seinen Hustenkrampf versucht einigermaßen zu kontrollieren, sage ich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele, die Sportfuzzis für euch.
Tag,
nach
hin.
Einem dramatischen Halbfinalabend wollen wir ein bisschen über das sprechen, was passiert ist. Und
Final.
Natürlich auch über das, was noch kommen wird. So ist es.
Erstmal schönen guten Morgen.
So sieht's aus.
Schönen guten Abend.
Legendär 90 Sekunden des Sascha Bandermann zu Beginn von Podcast 11.
Das sind 47 bisher gewesen.
Ich finde schon, du kannst die Uhr korrekt wiedergeben.
War gut.
So, und wer Lust hat, dabei zu sein hier bei unserem Podcast, dann gerne natürlich abonnieren über unseren Account, die Sportfuzzis, über Instagram oder Twitter. Da gibt's alle Infos. Und ansonsten über die gängigen Portale, wie man das so schön sagt. Spotify, Apple Podcast, Deezer, überall.
Sehr gut.
Ja, haben wir ein paar Themen für heute.
Mega
viel. Nichts passiert die letzten
nichts
Tage.
Nichts passiert, wird auch nichts mehr passieren in nächster Zeit. Ah. Ich habe meinen Heuschnupfen, deswegen gehe ich jetzt heim.
Gut. Sehr schön.
Ich habe mir nur Asthma-Spray.
Also ich finde, wir sollten direkt einsteigen mit dieser unglaublich emotionalen Geschichte am gestrigen Abend, sprich am Dienstagabend im Olympia-Eisstadion. Spiel 7 in der Halbfinalserie, diese epische Serie zwischen München und Augsburg. Wahnsinn.
Epische
also
Serie, das habe ich heute in meiner Kolumne schon geschrieben.
Ja, die habe ich gelesen, habe natürlich abgeschrieben.
Nee, die ist nämlich noch gar nicht online und deswegen frage ich mich, wie du das gleiche Wort hernimmst.
Weil du sie offen hast hier am Computer und das
selbst
gelesen.
München gegen Augsburg sahen wir eine epische Serie über 7 Spiele. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr möchte ich nicht verraten, weil alles Weitere ist wirklich großartig.
Ich wusste gar nicht, dass du schreiben kannst. Ich dachte, du
ich kann schreiben.
Lässt schreiben.
Nee, also zum Teil, ja, kriege ich Unterstützung dazu, damit die Rechtschreibfehler nicht so viele sind.
Er ist halt sprachlich besser, deswegen
aber oft kriege ich auch, genau, ich diktiere oft und dann kriege ich aber so Satzbauten zusammen, die ich so nicht machen würde und dann muss ich das natürlich nochmal verändern und dann muss ich doch schreiben. 3 Minuten schon ohne Inhalt.
Basti, wir waren gestern Abend dabei und ich finde schon, das war hinten raus unglaublich emotional. Also allein mal diese Szenen, lass uns vielleicht damit anfangen, bevor wir auch aufs Spiel kommen, auf die Serie insgesamt, woran es gelegen hat, dass München dann sich durchgesetzt hat. Also die Fans haben nochmal, finde ich, richtig einen rausgehauen von Augsburg.
Ja, Augsburger Fans, halbe, dreiviertel Stunde nach Spielschluss waren die alle noch da. Der komplette Fanblock war voll, die wurden immer noch gefeiert. Also das siehst du wirklich nicht alle Tage und das spricht schon für diese ganze Serie, was Playoff City Augsburg tatsächlich da auf die Beine gestellt hat und die Fans waren in beiden Serien, Viertelfinale wie Halbfinale, tatsächlich sensationell.
Ja. Da war das Stadion schon leer, muss man dazu sagen. Viele haben das getwittert, die da drin blieben, sind Journalisten, andere Kollegen oder auch Fans, die gesagt haben, schau mal, was da abgeht, wie auch Stewart nicht nur sich allein verabschiedet hat und bedankt hat, sondern das komplette Staff und Trainerteam neben sich versammelt hat und gemeinsam da in die Kurve reingegangen ist. Da muss ich sagen, sowas habe ich bisher in dieser Form nur ein einziges Mal gesehen. Vielleicht kannst du dich erinnern, Basti, es war bei der WM, wie die Ungarn, obwohl die Ungarn abgestiegen sind, ihr Team hinten in der Kurve gefeiert hat und Security hat sie nicht rausgeschickt aus dem WM-Stadion. Da muss man auch dazu sagen, normalerweise zwischen den Spielen muss so und so viel Zeitraum,
Zeitdruck da,
genau, dass die wieder rausgehen und wieder neu reinkommen. Und die haben das wirklich abgewartet. Die haben die Nationalhymne erst gesungen, alleine da
hinten.
Allein,
genau.
Da ist die ganze Mannschaft stehen geblieben davon. Und nur die haben die Nationalhymne gesungen, obwohl sie abgestiegen sind und haben sich da hinten dann feiern lassen. Auch das war damals beeindruckend, war WM vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren, vor der WM in Deutschland. Ja, in St. Petersburg.
Genau. Also wirklich extrem emotional. Ich fand das auch total klasse, dass Mike Stewart da nochmal mit seinem Coaching-Staff hingegangen ist, um sich zu verabschieden. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, sich wirklich zu verabschieden und nicht dann irgendwann zu sagen, ich bin jetzt übrigens weg, weil das kam ja auch nochmal hinzu. Ich fand, Mike Stewart war extrem emotional, auch schon im Interview. Also sehr, sehr angefasst, hat man schon gemerkt, dass da sehr viel zusammengekommen ist an Symbiose zwischen Trainer, Team und der Mannschaft. Aber ich glaube, das hatte auch nochmal diesen Aspekt. Er wollte nicht weg. Also so gefühlt. Natürlich hat er sich jetzt offensichtlich ja für eine neue, einen neuen Verein entschieden, aber da hat man schon gemerkt, dass er viel dran gehangen hat.
Also ich glaube,
Entschuldige.
Wie machst du?
Nein, du fällst ja auch, glaube ich, nach so einem Spiel 7, was ich da hochgebauscht hatte in den letzten Wochen und dann ist das plötzlich vorbei. Da fällst du natürlich auch in ein Loch sofort. Du weißt, jetzt ist es vorbei, von einer Sekunde auf die andere. Und der Mike wusste ja auch zum Teil gar nicht, was er für Worte verwenden soll und alles. Und die haben sich dann ja auch
geht gefasst. Geht ja wie mir.
Aber bei dir ist es normal, du brauchst kein Spiel 7 dazu. Das hat ja auch 10 Minuten gedauert oder so. Also hat er erst die Mannschaft gefeiert, dann sind die rein, dann wurden die wieder rausgerufen und dann kam der Mike nochmal mit seinem kompletten Staff und wir waren danach ja auch nochmal unten in der Umkleide und da war der Mike ja immer noch, und das war eine Stunde, glaube ich, nach Spielende oder so, und da war der ja immer noch sehr emotional drauf.
Ja, also ganz kurz eines, er wollte ja auch nicht weg, hast du gesagt gehabt, also ich beziehe es jetzt mal auf das, dass er im Verein wechseln wird.
Nein, ich meine jetzt, er wollte nicht weg, ganz kurz zur Einordnung im Sinne von so emotional, du hast so richtig gemerkt, da hängt so viel dran, das war, glaube ich, einfach eine besondere Zeit, also mit diesem Höhepunkt jetzt Halbfinale und natürlich wollten die auch den Schritt weitergehen.
Absolut.
Ich meinte das eher so von den Gedanken.
Ich weiß, was du gemeint hast, ich wollte es bis jetzt mal weitergehen, er wollte den weg. Ich glaube, dass aber irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo er den Verein verlassen muss, um sich weiterzuentwickeln als Trainer. Ja, genauso viel Erfolg, wie er da letztendlich gehabt hat, was er da alles mit aufgebaut hat. Jetzt ist er da 4 Jahre gewesen und Trainer, muss man auch sagen, der baut zwar seine Mannschaft da auf und alles gut und schön, aber du musst irgendwann den Schritt machen, auch weitermachen. Und ich glaube, du musst auch weg, du verbrauchst dich nach einer gewissen Zeit auch, wenn du da bleibst. Ich glaube, dass das jetzt, so wie das gelaufen ist, wenn er wirklich den Club wechselt, so bitter das auf der einen Seite ist, von Augsburg, und alle werden jetzt sagen so, oh, wie kann der gehen? Ich glaube, dass es genau der Zeitpunkt ist, wo du gehen musst, als Spieler genauso zum Teil oft, wie auch als Trainer. Wenn du eine lange Periode irgendwo hattest, glaube ich, musst du dich definitiv bewusst von dir aus neuen Herausforderungen stellen, um quasi noch besser zu werden. Und Stuart ist ein junger Trainer, ja, der ist kein Trainer, der schon 20 Jahre im Geschäft ist. Der ist ein junger Trainer, der jetzt eigentlich den Schritt machen muss zu einem größeren Club, wo er mehr Verantwortung hat, wo er mehr Geld zur Verfügung hat, wo er aber auch mehr Druck bekommt. Und ich bin gespannt, wenn er das wirklich macht, in welche Richtung ihn das bringen wird, weil ich bin von ihm überzeugt als Trainer.
Mit Köln, richtiger Move?
Soll das ist ja nicht bekannt geben, das kann ich nicht beurteilen.
Plus, man darf auch nicht vergessen, der Stuhi hat jetzt mit der Mannschaft tatsächlich das Optimum rausgeholt. Platz 3 in der Hauptrunde, so gut wie nie in 25 Jahren DL, plus Halbfinale Spiel 7. Ja, wo willst du mit Augsburg realistisch noch weiterhin?
Ja, da würde ich aber jetzt einhaken und sagen, er hat ja auch weitergemacht nach einem besonders schwachen Jahr. Also sie haben ja auch mal klar die Playoffs verpasst und jetzt eben wieder diesen absoluten Peak gehabt, gebe ich dir recht, historisch. Aber ich finde, das eine oder andere schließt es ja nicht aus. Ne? Also auf dem Level, wahrscheinlich auch kohletechnisch, budgettechnisch, auf dem Augsburg arbeitet, musst du ja immer damit rechnen, dass das auch mal in der Saison nicht so funktionieren kann, wenn nicht alles perfekt zusammengestellt ist. Und wir offensichtlich stimmte die Mannschaft.
2011, nachdem sie im Finale 2010 waren, danach Letzter. Ja.
Und diesmal stimmte halt die Mannschaft zusammen mit der Art und Weise, wie er Eishockey spielen lassen wollte. Das passte halt irgendwie rein. Dann noch die Euphorie, muss man auch sagen, das ist ja das, was ich eingangs auch gemeint habe. Das war schon eine echt coole Visitenkarte so für die deutsche Eishockeyliga, für die Stadt Augsburg. Also nicht nur die Eishockeymannschaft als solches mit der Leistung, sondern dass auch noch, finde ich, so eine Werbung gemacht wurde für eine Hockey City und eben für die Stadt selber. Also da ist,
absolut,
glaube ich, viel Positives hängen geblieben.
Ja, das zeigt auch letztendlich das Potenzial, was so Eishockeystädte haben, wenn es dann da mal richtig brennt da. Ja. Und ich persönlich freue es mich, ich muss da auch sagen, ein Leo zum Beispiel, Leo Conti, der da in der Verwaltung viel macht.
Marketing
ja
auch.
Ja, genau, Geschäftsstellenleiter ist. Freut mich auf ihn, ich habe mit ihm noch zusammengespielt. Die haben wirklich viel gemacht, die haben auch viele Ideen. Die überlegen sich da auch was. Die lassen es nicht auf sich zukommen und sagen so, oh, vielleicht ist es gut und so weiter, sondern die sind da aktiv in der kleinen Stadt, versuchen das anzugehen, auch sich den Herausforderungen zu stellen als vermeintlich kleiner Club. Ja, mitzuspielen mit Großen, wo zu Teil Großkonzerne dahinter sind, wo andere dahinter sind, wo viel Geld da ist, sich mit denen irgendwie zu betteln und einen Weg zu finden, da reinzugehen. Und das ist erfrischend, das ist gut und das tut der ganzen deutschen Eishockey gut, wie du gesagt hast.
Muss man Augsburger sagen, und tatsächlich auch seit der Leo da ist, ohne da jetzt Lob zu tun, aber das ist merkbar eine Organisation, die immer in Bewegung ist, tatsächlich Augsburg, bringt einen sicher voran.
Ja. Trotzdem, um sportlich wieder zurückzukommen, hat dann Spiel 7 München gewonnen. Ihr beide wart ja auch vor Ort. 2-0. Es, ein Shutout in Spiel 7 zu haben, glaube ich, ist hart zu lesen, aber irgendwo passt schon ganz, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, oder?
Ja, witzigerweise, weil du das gerade sagst, wir hatten ja die Tage über schon immer überlegt, wo kann das hinlaufen? 5 Spiele nur mit einem Tor Unterschied. War dann im 6. Spiel anders, da gab es dann 2 Tore Unterschied, auch wenn das eine dann letztlich ein Empty Netter hinten raus noch war. Aber damit ist so ein bisschen diese Serie gestorben. Wir haben das immer verglichen mit dem einen Spiel, ich glaube Düsseldorf gegen Krefeld war es, wo die ersten 6 Spiele nur mit einem Tor Unterschied entschieden wurden und im Spiel 7 dann nach so einer Serie Düsseldorf 5-0. Weißt du, also total humorlos, so bam, die Serie beendet. So war es jetzt gestern nicht. Das war trotzdem irgendwie eng. Basti, wie hast du es gesehen? Ich meine, ja, und was war vielleicht jetzt auch so dieser finale kleine Unterschied? Auch die Gesprächspartner gestern hatten ja irgendwie Probleme, das so wirklich auf einen Punkt zu reduzieren.
Ich hatte ja vor dem Spiel das Gefühl, dass du Spiel 7 rausnimmst aus dieser ganzen Serie und dass das Spiel 7 komplett anders wird, als die Serie bisher gelaufen ist. Nur vom Gefühl her. Es ist tatsächlich genau andersrum gekommen. Es war ein Spiel wie alle Spiele irgendwie in der Serie. Es war wieder knapp, es war umkämpft. Mhm.
München hatte mehr
vom Spielanteil. Es gab allzu viele Chancen tatsächlich. Und München war tatsächlich, muss man ja am Ende dann auch sagen, wirklich die bessere Mannschaft. Und es sind wieder so kleine Kniffe einfach gewesen. Für mich entscheidend, Maxi Kastner ist ausgefallen, verletzt. Dann kommt Mats Christensen, der eine Seuchensaison hat, lange verletzt war, nur 11 oder 12 Spiele in der Regular Season gemacht hat, der jetzt eigentlich nur in der vierten Reihe immer und da, auch wenn Don Jackson mit 4 Reihen spielt, die vierte Reihe spielt halt nicht jeden Wechsel durch, sondern das ist schon die, die halt dann nicht so oft aufs Eis kommt. Und jetzt kommt da Mats Christensen in die Reihe mit Vokes und Mauer rein. Eine Linie, die regular durchläuft, ganz normal, und du hast gemerkt, dass Mats Christensen für mich plötzlich komplett befreit aufgespielt hat. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er in Spiel 7 entschieden hat. Er hat auch schon den Championship Winner letztes Jahr gegen Berlin in Spiel 7 gemacht. Und das ist halt so ein Spieler, der dann plötzlich wieder da ist und tatsächlich auch den Unterschied ausmacht und für mich mit der aktivste Spieler gestern auf dem Eis dann auch war.
Ja, muss ich mal die hellseherischen Fähigkeiten von Basti Schwede loben. Fällt mir ja schwer, aber ich tue es. Ja. Der gesagt hat, Leute, wir müssen vor Spiel 7 müssen wir unbedingt Mats Christensen interviewen. Weil das ist einer, der macht in Spiel 7 den Unterschied.
Pass mal auf. Ja, der letztes Jahr diesen entscheidenden
Talkshow. Genau, aber das hat er jetzt halt auch wieder gesagt. Und dann interviewen wir ihn natürlich vorher. Also ich habe das ja dann gemacht für die Sendung, für die Vorberichterstattung. Und bums, wer knipst? Mats Christensen. Okay, jetzt reicht's aber auch mit dem Lob.
Ist doch schön, der
kriegt ja immer
in der Playoff kriegst du
ja
nicht
auf Lob.
Da kriegst du ja nur Shit von dir.
Eigentlich schon. Dein Liebespodcast geht ja gleich weiter, ne? Du.
Liebespodcast habe ich
nicht. Hat nicht?
Nö.
Ach so, ich dachte.
Nö. Amour toujours heißt er doch.
Ach, seid ihr zwei
anscheinend.
Französisch Podcast. Da bin ich wieder dabei.
Gut, aber der Unterschied, trotzdem, es war so unfassbar eng. Wenn man überlegt, dass die Münchner, glaube ich, jetzt 11 Tore geschossen haben. Ja. 11-10 Tore war der Unterschied letztlich nur. Und auch weiterhin extrem krass, dass sie zwar jetzt gestern oder in dem Spiel 7 Wege gefunden haben, das zu gewinnen, auch 2-0 zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben sie, ich habe nochmal nachgerechnet, 180 Minuten 3 Tore geschossen in den letzten 3 Spielen.
Ja, aber hat halt dann doch gereicht.
Ja, aber da frage ich mich halt natürlich, ob das nochmal dann im Finale schon reicht. Aber
da kommt dann wieder eine andere Serie.
Nicht gehen. Genau. Aber lass uns.
Lass mal ins Finale schauen, weil ihr gerade sagt, es ist eng. Da hat
Nein, ich finde München. Nur, ich finde nur, du darfst die Serie, du kannst nicht eine Serie mit der anderen Serie richtig vergleichen.
Nein, das kannst du ja nicht. Das meine ich. Vor allem ist es spielerisch ganz anders. Mhm. Also da kommen wir jetzt schon hin. Ja. Ich meine, Augsburg hat ja München gar nicht die Entfaltung gegeben, ihr Spiel wirklich durchzuziehen. Das wird bei Mannheim, glaube ich, komplett unterschiedlich sein, weil Mannheim und München spielen ziemlich ähnliches Eishockey. Ja? Da kann es ja wohl Platz frei werden, da können auch Konter entstehen. Bei dieser Serie. Also es ist komplett anders, diese Serie. Und interessant ist, aber wie eng das ist, darauf wollte ich bloß sagen. Die zwei Hauptrundenspiele, die München in Mannheim gespielt hat, hat München in Mannheim gewonnen.
Ja.
Die zwei Hauptrundenspiele, die Mannheim in München gespielt hat, hat Mannheim gewonnen. Alles letztendlich, wenn man den Empty Netter abzieht, das war ein Spiel, hat es gegeben mit 2 Tore Unterschied, da war ein Empty Netter. Mhm. Alle Spiele dann mit einem Tor Unterschied. Also, das zeigt uns schon, wie eng das ist. Und wenn man sagt, ey, aber das Powerplay, das war ein ganz großer Faktor. Von Mannheim bisher 32,5% Quote, Erfolgsquote in den Playoffs bisher, Mannheim. Ja, aber schauen wir uns wieder die 4 Vorrundenspiele an. Mannheim kein Powerplay-Tor erzielt gegen München. Also, das ist echt wahnsinnig eng. Und da bin ich schon wieder bei der Serie. Wenn wir jetzt glauben, nach dem Viertelfinale, ganz ehrlich, wo wir 2 Serien über Spiel 7 gesehen haben, die beiden Spiele da mit einem Tor entschieden wurden, diese Serie im Halbfinale, München-Augsburg, die hat es toppt. Und ich glaube, dass die Serie Augsburg ist leider draußen, München gegen Mannheim das nochmal toppen kann im Finale.
Und das, was du ansprichst, Basti, das kannst du, glaube ich, ganz gut beurteilen. Du hast auch von diesen 4 Hauptrundenspielen ein bisschen was gemacht, oder? Zumindest ein Spiel in München auf jeden Fall, wo du auch noch gesagt hast.
Bei den München, ja.
Bei den München.
Ich in Mannheim eins.
Genau, wo man ja immer sagt, okay, ist jetzt Hauptrunde und jetzt ist es halt Playoffs, ist nochmal eine ganz andere Intensität drin. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, in diesen Spielen war schon unfassbar viel Intensität
drin. Also ich kann mich an dieses 0-0 erinnern in München,
ja,
wo dann 1-0 Mannheim gewonnen hat im Shootout. Das war ein unglaubliches Spiel mit Torhütern, die, also da haben Endras und Austinbirken unglaublich gespielt. Das war eine Intensität und das war
Schnelligkeit.
Ja, Schnelligkeit, ja. Intensität. Das war kein Regular-Season-Spiel. Also ja. Das war schon außergewöhnlich. Und ich meine, jetzt haben wir diesen Royal Rumble, den alle vor der Saison schon erwartet haben. Das hast du dann auch nicht immer. Das ergibt sich jetzt Erster gegen Zweiter Mannheim München. Die beiden Teams mit den höchsten Budgets, mit den vermeintlich besten Spielern, die das beste Eishockey spielen. Ja, mehr kannst du halt dann auch mal nicht kriegen. Und ich, weil der Rick jetzt schon gesagt hat, das war eine epische Serie, Augsburg gegen München. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal einen draufsetzen kann.
Kann,
tatsächlich. Sag ich auch, ja. Dass das eine sehr taffe, sehr intensive und ich glaube auch eishockey-technisch von der Taktik von allem unglaubliche Serie wird. Und du hast halt wieder dieses, der Pavel rennt wieder an gegen Don Jackson, gegen den er jetzt schon ein paar Finalserien auch verloren hat.
Zwei.
Aber mit einer anderen
Mannschaft. Auch ein Faktor, glaube ich.
Aber mit einer anderen Mannschaft.
Können wir gleich noch vielleicht ein bisschen ausarbeiten.
Der hat schon mehr verloren. Er hat mit Berlin auch schon. Wolfsburg, Berlin.
Die letzten
Jahre, genau. Wollen wir mal einen anrufen, der sicherlich auch dazu eine Meinung hat. Ich bin mir ziemlich sicher, weil er hat gerade ein bisschen Zeit, auf dem Sofa viel Eishockey zu schauen. Felix Schütz würde ich gerne anrufen.
Wieso ist er im Sofa?
Sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht ist er auch im Garten. Ist ja gutes Wetter. Ich klingel auf jeden Fall mal durch.
Haben wir ihn hochgezogen, ey?
Schütz. Guten Tag, Herr Schütz. Hier sind die Sportfuzzis. Hier ist die Eishockey-Show. Basti, Rick und Sascha, grüß dich.
Hallo, guten Tag. Alles klar bei euch?
Ja, sicher.
Wir haben gerade kurz darüber gerätselt, ob du jetzt im Garten sitzt, auf der Couch liegst oder einfach nur so durch die heiligen Hallen stolzierst.
Nee, ich bin eigentlich jetzt gerade im Auto und ich war gerade Mittagessen im Bioladen in Erding. Das stell dir nicht vor, ich mache nur das Beste für meinen Körper, dass die Heilung ganz schnell vorangeht.
Ja, ja, du bist ein bisschen schwerer verletzt, Schütze. Kann man das sagen, was du hast, aber du musst nicht operiert werden, glaube ich.
Nee, ich habe hab einen hinteren Kreuzband angerissen, aber ich war jetzt gerade gestern bei Straubing, bei dem Spezialisten. Und er meinte, es ist nicht so schlimm, also es muss halt zusammenwachsen. Es dauert jetzt 6-8 Wochen, bis das Band zusammen ist. Und dann sollte ich eigentlich nächste Saison wieder topfit sein, ja.
Das heißt aber auch, Schützi, du wirst für die WM nicht zur Verfügung stehen können.
Richtig, genau. Ist jetzt doch ein bisschen alles ein bisschen schwierig, ein bisschen kurzfristig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wann genau die WM jetzt losgeht, aber ich brauche mindestens 6-8 Wochen fürs Band, das zusammenwächst und das werde ich wohl nicht schaffen. Nee.
Und wann ist die Verletzung aufgekommen? Hast du mit der noch gespielt dann am Schluss?
Ich habe im zweiten Spiel gegen Mannheim in Köln, habe ich mich ja leider verletzt, vom Tor ein bisschen verhakt mit Dennis und dann habe ich den Flugzeug, ich weiß nicht, welche Verteidigung war, von hinten kommt, aufs Eis gefallen, dachte eigentlich nicht, dass das schlimm ist. Bin dann runter, dachte erst, dass vielleicht Innenband ein bisschen überdehnt ist und dann habe ich dann nochmal versucht, ein Drittel, weil der Arzt eigentlich meinte, sieht nicht so schlimm aus und dann habe ich aber gesagt, dass das nicht geht, dass das Knie wehtut und ich wusste eigentlich schon, wenn man mehrere Jahre spielt, dann weiß man eigentlich schon, wenn irgendwas nicht ganz so gut ist und am nächsten Tag hat sich rausgestellt, dass halt das hintere Kreuzband angerissen ist, was wiederum das hintere einiges besser ist als das vordere.
Und Schützi, was sich am Ende herausgestellt hat, dass es dein letztes Spiel für die Kölner Haie gewesen sein sollte. Du wirst deinen Vertrag in Köln nicht verlängern. Gibt es da schon News? Wie sieht dein Plan aus?
Grundsätzlich gab es meine Gespräche in Köln das ganze Jahr. Ich wusste, dass im September der Marc schon nachgefragt hat, wie es aussieht. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich erstmal schauen muss mit den Kindern natürlich. Die Frau zieht immer sehr gerne nach Hause, nach Bayern wieder. Und ich würde mir einfach mal die Saison jetzt anschauen und hatte auch immer ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht wieder ins Ausland gehen will. Und und dann ging die Saison so weiter und jetzt am Schluss hat man sich halt dann so eingeeinigt, dass ich nicht mehr zurückkomme. Und jetzt mal schauen, jetzt will ich erstmal ein bisschen Reha machen, das Knie wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und dann ja, natürlich Aufbautraining und dann schauen wir, was es nicht angeht.
Also noch nichts Konkretes zu vermelden. Schützi, aber mit Verletzung hast du Zeit und du schaust natürlich auch Eishockey. Kurzes Wort zu dir vielleicht. Ja. Ausblick auf den, wir haben es genannt, Royal Rumble, den es jetzt geben wird, den vielleicht vor der Saison fast jeder erwartet hat. München gegen Mannheim im Finale. Was sagst du?
Ja, Rick hat ja gesagt mal. Ein Zitat habe ich schon mal gehört. Ich wäre ein Wunder, wenn Mannheim gegen München nicht spielen will im Finale, oder? Irgendwie so war das.
Ja, ich habe gesagt, ich sehe keine Mannschaft, die sich über 7 Spiele gesehen gegen Mannheim oder gegen München durchsetzt dieses Jahr.
Ja, hast du auch recht. Sehr geil. Das habe ich eigentlich auch. Also ich muss sagen, wir hatten viele Verletzte, haben eigentlich ganz gut gegen Mannheim gehalten, aber natürlich 4 Spiele, da musst du halt dann auch wirklich besser sein. Also, man kann schon mal ein Spiel vielleicht klauen oder so, was ja uns gar nicht gelungen ist, aber gegen München und Mannheim, das wird eine tolle Serie jetzt, da bin ich mir sicher. Ich glaube, könnte wahrscheinlich eine der besten Serien werden in den letzten Jahren, würde ich sagen. Das sind zwei gut aufgestellte Mannschaften mit zwei Top-Trainern und beide spielen ein gleiches System, wie es auch Augsburg gespielt hat, mit Pinching und Verteidiger tief rein und es wird sehr offensiv sein und laufintensiv für beide Mannschaften, würde ich sagen.
Jetzt habt ihr die Serie ja gespielt, ihr seid zwar 4-0 raus mit einem Sweep, muss man sagen, Köln gegen Mannheim. Ihr hattet aber echt gute Phasen, ihr wart phasenweise, finde ich zumindest, vielleicht sogar auch die bessere Mannschaft, bloß bei euch haben die Tore gefehlt. Wie hast du das gespürt als Spieler unten? Hast du da einen deutlichen Unterschied trotzdem immer gemerkt oder ist das was, das wo ich nur von außen so sehe?
Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Es war, ich glaube, auch so viel Mannheim, wenn wir da gewonnen hätten, dann hätte keiner gesagt, dass es unverdient gewesen wäre. Ich habe mit vielen Leuten auch danach gesprochen, also da hatten wir nochmal das leere Tor von Ryan Jones in der letzten
Minute. Schütze ist in Erding, Schütze. Funkloch gefahren.
Funkloch
ja, in Erding. Natürlich ganz anderen. Hörst du mich wieder?
Jetzt hören wir dich wieder.
Ja, sorry. Nee, dann, na klar, wenn du dann das Spiel das erste Mannheim gewinnst, dann hast du eine gute Chance, dass vielleicht auch daheim vielleicht sich das anders oder dann hat die ganze Serie einen anderen Verlauf wahrscheinlich. Aber man sagt immer wieder, na klar, die Mannheimer, die sind einfach eher zu voll gegangen. Ich meine, die hatten die Spieler vom Tor und haben halt dann mit wenig Chancen dann oft auf die Tore geschossen. Und wir hatten eigentlich dann die Leute nicht so zum Tor und haben viel Ausnahme gespielt, obwohl wir eigentlich gut mitgespielt haben. Ja, wir waren teilweise, wie gesagt, das ist eigentlich auch die beste Mannschaft, aber man hat gesehen, man hat 4-0 verloren, da kann man schön sehen, wie wir sind. Wir haben die Tore nicht gemacht und Mannheim ist verdient im Finale.
Es reden ja jetzt auch viele, Schützi, vor diesem Finale davon, dass Mannheim jetzt diesen Flow gerade nicht hat, aufgrund der Art und Weise, wie sie in dieses Finale gekommen sind. Du hast gerade auch schon angesprochen, trotz 4-0 war jetzt nicht so deutlich in der Serie gegen Köln. Siehst du da eher Vorteile dann schon auch auf Münchner Seite, die jetzt so drin sind, auch wenn sie natürlich eine unglaubliche Menge und Minuten an Eishockey spielen mussten in diesem Halbfinale gegen Augsburg?
Ja, man redet immer ein bisschen dumm, die einen sagen so, die anderen sagen, ich meine, bei uns war es auch so, dass wir gesagt haben, die Mannheimer, die haben jetzt ein bisschen warten müssen, vielleicht ist ein Vorteil. Ich glaube, im ersten Spiel war es vielleicht auch sogar ein Vorteil, wir waren schon phasenweise viel besser als wir.
Also wie ist es für dich als Spieler glaube, vor allem auch, Schützi, dann? Du kannst es ja wiedergeben ja, von Spielerseite.
Also ich muss sagen, ich glaube allgemein, natürlich, wenn du in diesem Rhythmus bist, dann fühlst du dich besser. Aber ich glaube, das ist einfach auch viel Mentales. Ich glaube, wie das Spiel sich vorbereitet. Ich glaube, dass es dann mit der Serie dann auch vielleicht besser wird. Aber ein gewisser Vorteil, aber ich glaube, diese beide sehr erfahren. Also auch ich glaube, dass die Mannheimer da jetzt diese Trainingssteuerung auch dann gut gemacht haben, dass die dann auch natürlich jetzt fit sind für die nächste Serie. Aber ein kleiner Vorteil kann es am Anfang schon für München sein. Aber wie gesagt, die beiden Mannschaften sind so gut aufgestellt, so tief auch im Kader, dass wenn halt dann vielleicht eine Reihe sich nicht umfüllt, dann gibt es die andere Reihe, die es ein bisschen besser macht. Und ich würde auf alle Fälle, ich glaube, dass die Spieler sich in vor fünf Spielern nicht entscheiden wird. Also es wird wahrscheinlich nicht so ein Spiel geben. Also ich kann es mir anders kaum vorstellen.
Jetzt ist es ja auch ein bisschen eine Serie der Trainer, haben wir gerade vorher gesagt. Pavel Groß gegen Don Jackson. Wie Pavel als Cheftrainer in Wolfsburg war, hat er zweimal im Finale verloren die letzten paar Jahre. Wie viel spielt sowas vielleicht auch eine Rolle?
Ja, ich glaube, dass im Allgemeinen der Pavel sich jetzt auf das sehr freut, weil er sich jetzt sagen kann, ja, dieses Jahr hat er jetzt natürlich eine ebenbürtige Mannschaft. Nicht, dass die Wolfsburg vielleicht von der Qualität nicht gut waren. Ich meine, die sind ins Finale gekommen, aber man hat ganz klar einen anderen Etat, man hat andere Spieler verpflichten können in Mannheim und das haben wir auch in der Saison gesehen, wie die gespielt haben. Das heißt, ich glaube, dass er da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch hingeht und für ihn jetzt diesmal auch vielleicht dann auch nicht mehr, ja, am Schluss heißt, dass dass München einfach besser war, sondern jetzt beide Mannschaften sind eben würdig, würde ich sagen. Und das wird viel mit Coaching zu tun haben. Also die zwei werden sich gut geben, glaube ich, das war unsere Frage.
Wir freuen uns auf jeden Fall alle auf die Serie. Ich glaube, du auch, Schützi. Anderes Thema noch, wir haben es schon angesprochen, du kannst bei der WM dieses Jahr nicht dabei sein, leider, aber Nationalmannschaft, die hat ja auch ihre ersten beiden Spiele gehabt und spielt diese Woche nochmal zweimal gegen Tschechien. Wie ist da dein Eindruck oder dein erster Eindruck, was Toni Söderholm mit der Mannschaft hat, wie er sie aufgestellt hat, wie in den ersten Spielen gespielt haben?
Ich glaube, dass die toll gespielt haben, man sieht, dass viele neue dabei sind, junge. Ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Zeit, wo ich dann erst dahin kam, wo ich jung war, da war das Gleiche, also man will irgendwann mal auch ein bisschen Umbruch schaffen, das war jetzt ein guter Zeitpunkt auch nach Olympia. Aber es ist immer wichtig natürlich, dass du eine gute Mischung findest. Also mit nur Jungen wird es sehr schwierig werden, wenn du da wenig Erfahrung hast, gerade bei den WM. Man sieht immer, die Vorbereitung ist doch irgendwas anders, als wenn dann wirklich so ein Gangspiel losgeht und viele NHL-Spieler dabei sind, erfahrene Spieler. Und aber ich glaube, dass der es gut macht. Ja, ich habe das jetzt gesehen, die ersten paar Spiele und viele kreative Stürmer, die schnell sind, Speed reinbringen. Und ich glaube, das ist ja auch dieses moderne Eishockey, dass man sagt, einfach man muss laufen können. Ja. Ich freue mich auf die Wärme auch. Ich bin mal gespannt, wer jetzt da so dann am Schluss wirklich diesen Cut schafft und dann auch im Team dabei ist, die Nationalmannschaft, und es wird interessant. Und aber so soll es sein. Die Nationalmannschaft soll schon was eine Ehre sein zu spielen, und da soll es natürlich auch nicht leicht sein, das zu schaffen. Und da bin ich mal gespannt, was da auf die Jungs zukommt.
Dann Schütze, dieses nicht leicht schaffen, auch aus Spielersicht, weil man das ja immer wieder sieht, auch dieser Niveauunterschied, wenn du aus der Liga kommst und plötzlich Nationalmannschaft spielst, und sei das nur das erste Länderspiel oder erste Testländerspiel. Wie ist das aus Spielersicht tatsächlich, wie sind diese Unterschiede da zu erkennen? Spielst du Nationalmannschaft oder spielst du Liga? Was sind da die großen Unterschiede? Dieser Step nach oben, den man da nochmal machen muss.
Also ich glaube, ich habe auch mal zitatenmäßig gehört vom Dominik Kahun, dieses Jahr, was da so Unterschiede erzählt. Und ich habe das auch damals gemerkt, in Russland, wo ich spiele auf einer kleinen Eisfläche in Vladivostok, das Spiel ist einfach schneller. Ich meine, man muss einfach schnelle Entscheidungen treffen. Da gibt es halt Spieler, die dann auf einmal in so Situationen auch besser werden und das mit dem umgehen können. Und manche Spieler tun sich da ein bisschen schwieriger. Und das wird halt dann entscheidend auch sein, wie viele Spieler hast du dabei, die wirklich dann so schnell umschalten können und auf schnellere Entscheidungen einfach auf Eis treffen können. Körperlich natürlich auch, man muss sehen, die ganzen Länder, die zur Weltmeisterschaft kommen, das sind meistens Spieler, die das ganze Jahr eigentlich eine Top-Rolle hatten im Club, auf Top-Niveau, und dann muss man da schon dagegen halten. Aber wie gesagt, wir haben viele gute Junge, die talentiert sind, auch in anderen Ligen spielen, und allgemein, glaube ich, auch Deutschland, wenn man sieht, wie viel offensiver gespielt. Ich meine, München muss man eigentlich ein Lob geben, weil ich das auch viele Jahre davor angesprochen habe, wo ich noch jung war, gab es noch viel Trap und sich an der Blauen Sicht aufstellen. Und es gibt immer noch ein paar Mannschaften, die es machen, aber im Allgemeinen in der Liga schaut, es gibt viele, die sehr offensiv spielen, und das macht die Spieler interessanter, schneller. Natürlich muss man das dann auch das richtige System spielen in München. Wenn man als einfach sagt, man rennt nach vorne, dann haben die Trainer meistens Angst, dass dann natürlich die Saison in die Hose geht, dann wird man gefeuert, und dann spielt man doch vielleicht lieber ein defensives System. Aber ich sage allgemein, wenn man offensiv spielt, heißt nicht gleich, dass man defensiv schlecht spielen muss. Man muss halt dann einfach richtig spielen, so wie halt München oder jetzt auch Mannheim gezeigt hat, wenn man aktiv nach vorne vorcheckt, dann ist es nicht immer gleich ein schlechtes Defensivspiel. Und das wird entscheidend sein. Ja. Ich glaube, dass, wie gesagt, die deutsche Liga da einen Schritt nach vorne gemacht haben, dass die Deutschen auch, die in Deutschland spielen, dann natürlich auch das Niveau in der Nationalmannschaft auch gehen können.
Du, weil du gerade Vladivostok gesagt hast, jetzt muss ich mal kurz weg vom Sportlichen.
Haben wir das gehört oder hat er es wirklich gesagt?
Doch, er hat es gesagt. wir hatten da mal vor einigen Folgen den Mo Müller. Hatten wir da mal.
Ja.
Und der hat mal erzählt gehabt, dass du eigentlich Jetlag-Spezialist warst bei Olympia. Aber das ist irgendwie ist das nicht so gut ausgegangen, und du hast dich immer davon gesneakt, unter anderem bei der Eröffnungsfeier, um dich hinzulegen, was ja tödlich ist für den Jetlag. Jetzt erzähl doch das mal aus deiner Sicht, wie das wirklich war.
Ja, alle Insider kann ich leider nicht erzählen, aber ich erzähle mal so viel, wie ich denken kann. Ich habe in Vladivostok natürlich Experte, aber da gab es natürlich die Doktoren, und die alle gesagt haben, dazu, wenn du zurück von Moskau kommst, sozusagen 9 Stunden nach Vladivostok fliegst, also ist der nächste Tag, der früh ist, solltest du dich nicht hinlegen. Also am besten fahren gleich zur Eishalle trainieren, dass der Kreislauf bis zum kommt, und dann am Nachmittag ja nicht hinlegen. Also erst wirklich spät abends, dass du durch die Nacht schlafen kannst. Und das war echt manchmal hart, weil mir sind die Augen zugefallen, ich musste raus, und da war minus 20 Grad, eben gesagt, wir sollen spazieren gehen. Und dann dachte ich mir, spazieren, wie soll ich da spazieren gehen? Das ist minus 20, minus 30 Grad raus. Da bin ich mehrmals eingeschlafen, das hat andere auch erwischt, die haben halt gesagt, ja gut, die schlafen dann einfach mal durch bis 3 in der Früh, und dann ist der Rhythmus raus, und wir haben dann die nächsten 5-6 Tage wieder gespielt, und wenn du da nicht reinkommst, dann war es ziemlich schlecht, ja, und deswegen halte ich da, wie soll ich sagen, war ich so vorlaut, der Olympia hat gesagt, ja, so Junge, du musst es machen, und so und so, und der Mohl, da fand es ziemlich lustig, dass ich dann war der Flieger nicht das Beste, ich weiß, dass noch einiges aus dem Flieger, und dann war ich so fertig, dass ich mir ankomme im Dorf, und ich weiß nicht warum, aber es war so ruhig und die Leute sind so draußen. Ich habe gedacht, ich will nur kurz mich entspannen im Bett, und auf einmal war ich weg, und dann, ja, dann hat das alles andere hat den Lauf genommen. Und dann habe ich mich eigentlich in den ersten paar Tage wirklich ziemlich scheiße gefühlt, am Eis auch im Training. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr laufen, nichts mehr. Und zum Glück ist es dann besser geworden, mit der Zeit, noch einer gesehen hat, dann auch noch ein Finale gespielt, und das war dann natürlich dann alles am Schluss alles top, ja.
Also über den Rat von Dr. Schütz aber, muss man sich nochmal Gedanken machen.
Aber Schütze, wo der Goldi das gerade angeschnitten hat, das fällt ja dann schon jetzt weg, auch wenn du dann nicht mehr so 1:1 mit Mo Müller in Köln jeden Tag in der Kabine abhängst, weil ihr habt euch ja generell immer so schön gedisst.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, das ist aber extrem wieder. Also mit den Jahren ist nicht weniger geworden, es ist mehr geworden. Und da kann man sagen, ja, es ist vielleicht manchmal ganz gut und natürlich werde ich da die Zeit auch vermissen. Ich meine, das hat super Spaß. Aber wie gesagt, manchmal ist es dann, glaube ich, ganz gut, wenn du da mal den Rückgang gehst für beide Seiten. Ich meine, es war dann so, dass beide schon die ganze Mannschaft da rumgezogen haben und es ging nur noch um irgendwelche Sachen. Es ist dann schon privat geworden und Familie, Frauen mit reingezogen worden, alles. Aber wir wussten zum Glück immer, wann wir aufhören sollten, aber dann die anderen, die wussten es dann nicht mehr so wirklich und dann, ja.
Hat sich was selbstständigt. Aber eine Frage. Stimmt die Geschichte, dass ihr alle bei Olympia die falsche Jacke zu früh anzogen habt, die Medaillenjacke eigentlich, bevor es soweit war? Oder jetzt, um das zurückzugeben, war das wirklich nur der Mo Müller, wie es ich mal gehört habe?
Also ich muss sagen, diese Story, dass das alle waren, habe ich noch nie gehört. Ich weiß selber, das bin ich nicht mehr. Es gab mal, es kam mal mehrere von unserem Club-Chat natürlich, im Mannschaftschat, wollten die Jungs mal wissen, was wir überhaupt anziehen sollten, alles, weil da gab es ja so viele Sachen, das kommt nicht aus. Und dann glaube ich auch, ich muss dir recht geben, ich glaube, das war nur der Mo, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, nur der Mo, aber das werden wir noch rausbringen, weil ich glaube, der Mo hat gesagt, das waren die anderen.
Ja, genau, das waren die anderen.
Sind immer die anderen bei Mo, oder?
Ja, klar, da fragen wir Mo.
Ich glaube, das ist wahr, aber naja. Schützi, dann vielleicht ganz kurz zum Schluss, wenn du jetzt tippen müsstest, wie geht die Serie aus im DL-Finale?
Boah, ich muss dir sagen, das ist so schwer für mich, wirklich. Ich könnte jetzt so sagen, dass ich
4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 1-4, 2-4, 3-4.
Ich sag mal einfach 4-2 für
4-2 Mannheim.
Mannheim, ja.
4-2 für die Stadt
mit M. Ja, aber obwohl ich auch sagen muss, München ist natürlich besonders, die sind so gefährlich. Aber die sind erfahren, die werden jetzt auch nicht nervös werden, wenn sie mal 2-0 hin. Also das ist einfach der Vorteil. Und bin mal gespannt. Aber ich sage jetzt mal so Bauchgefühl einfach 4-2, würde ich sagen. Mal.
Alles klar. Du, nachdem du ja schon ein bisschen was im Bauch drin hast mit deiner guten Ernährung, dann lassen wir dir das Bauchgefühl. Danke. Alles klar. Ja, Schützi, dann gute Besserung.
Auf jeden Fall.
Ja, danke.
Vielen Dank.
Danke dir. Fürs Mitmachen.
Gute Fahrt durch Erding.
Ciao.
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 Ab in die Therme.
Vielleicht ist er auch schon wieder unterwegs über die Grenzen hinaus. Er hat ja auch gesagt, ihn würde auch wieder das Ausland reizen.
Ja.
Finde ich interessant, weil ist ja schon viel rumgekommen. Eigentlich hat man da ja auch gerne mal
Der mag das aber
Lust.
Er hat ja selbst auch mal gesagt, hey, das Eishockey bietet mir einfach die Chance, die ganze Welt zu sehen und das nutze ich. Und das hat er auch schon genutzt.
Vladivostok.
Ja. Schweden war, Nordamerika war.
Das ist schon was, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja nur ein Also zu Weltmeisterschaften, bin ich nur nach Nordamerika gekommen, aber da war ich jung. Du lernst da natürlich viel. Du lernst nicht bloß die Leute kennen, du lernst nicht bloß die Kultur auf eine gewisse Art und Weise kennen, sondern du musst auch auf eine gewisse Art und Weise die Sprache kennenlernen und das macht dich selbstständig. Also wenn du mit 19 Jahren irgendwo in Amerika ankommst und musst dich dann um alles selber kümmern, in Deutschland ist das ja anders, und musst dein Auto einfach zulassen in Nordamerika, musst eine Versicherung holen, die Wörter dazu finden, da hinzugehen, das alles selbst rauszufinden, das ist tatsächlich nicht so leicht in einem anderen Land. Das können andere mit 19 in Deutschland nicht. Aber das dann in einem anderen Land zu machen, sich da wohlzufühlen und da rumzukommen und das alles zu verstehen, das ist schon immer wieder eine Herausforderung. Aber das lässt dich insgesamt wachsen. Und das sind auch die Momente, glaube ich, im Nachhinein. So hat Söderholm zum Beispiel auch erklärt, der war auch in vielen Ländern als Spieler damals, die ihn mit haben wachsen lassen.
Da sind wir wieder bei der Nationalmannschaft. Ja. Jan Bergmann ist ein gutes Beispiel dafür, der sehr früh von zu Hause oder aus Deutschland weggegangen ist, Nordamerika, Schweden, auch dort die Sprachen gelernt hat, unglaublich selbstständig ist und der, da kommen wir wieder zur Nationalmannschaft, einen brutal guten Eindruck wieder hinterlassen hat in den ersten zwei Spielen.
In der Liga schon, muss man sagen.
Auch.
Also dieses Jahr in seiner Rookie-Season 20 Tore erzielt, auch die Art und Weise, wie er spielt, ist für mich... Ich verstehe, dass ihn Pavel Groß holt nach Mannheim, muss ich sagen. Das ist eigentlich sein Spieler, der ist schnell, der mag aber auch hart spielen. Der geht rein, der hat bewusst auch ein paar Mal gefightet am Anfang der Saison, um auch mal zu zeigen, hey, ich bin tough, ich stehe da, komm, sag was zu mir, ich stelle mich. Schießt aber auch die Tore. Also diese Kombi, wie er das macht, die ist schon ziemlich fett.
Ja, und der ist auch bei der Nationalmannschaft, ist er brutal auffällig, weil er schlittschuhläuferisch so extrem gut ist. Das ist so ein Tiffel-Style ein bisschen.
Ja, also ich finde, dass er ein bisschen anders spielt von der Art und Weise.
Ich sag vom Schlittschuhlauf.
Ja. Aber ich habe die Reihe auch interessant gefunden. Da war Bergmann mit Pföderl und Leubel. Die werden wahrscheinlich jetzt zum ersten Länderspiel anders auftreten. Da wird Michaelis in die Mitte gehen.
Zum Dritten, wir müssen noch ganz kurz sagen, weiß vielleicht nicht jeder, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat vergangene Woche beide Testspiele gegen die Slowakei gewinnen können.
Und spielt heute
gegen den Gastgeber.
Genau,
gegen den Gastgeber
Slowakei.
Und Gruppengegner.
Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht gewusst, was du meinst. Ja, richtig? Aber heute ist das
nächste... Ich wollte damit nur sagen, dass es ja ein... nicht irgend so ein Test ist, sondern gegen eine Mannschaft, gegen die du auch noch in der Weltmeisterschaft spielen musst.
Das stimmt, aber die sind natürlich noch nicht komplett gewesen, die Slowaken. Auch nicht wie das deutsche Team, muss man sagen. Auch nicht. Und auch nicht wie heute am Mittwoch, jetzt gleich die tschechische Mannschaft gegen die deutsche Mannschaft spielt. Die haben zwar schon richtig gute Leute drin, aber auch die sind noch nicht komplett.
Aber wo steht die Mannschaft? Also
welche? Deutsche?
Die deutsche Mannschaft.
Und die Tschechen.
Sie steht heute in Karlsbad auf dem Eis, auf jeden Fall.
Jetzt um die Uhrzeit stehen sie wahrscheinlich gerade noch am Buffet, nee, am Lift an
zum Hotelzimmer. Nein, ich frage jetzt auch deshalb, weil auch ja Toni Söderholm gesagt hat, dass er schon zufrieden war mit dieser ersten Phase, mit dem ersten Schritt in diesen beiden Spielen gegen die Slowakei, dass er gesagt hat, finde sogar, dass wir eher einen Schritt weiter sind, als ich es vielleicht erwartet habe.
Lass uns mal hinten anfangen vielleicht. Also beide Torhüter, die letzte Woche gespielt haben, Matthias Niederberger und Niklas Treutle, waren sehr gut. Mhm. In der Abwehr, da hat der Toni auch vor den Spielen gesagt, da wird es hin und wieder Probleme geben, weil er viel Puckbesitz haben will, weil er eben will, dass der Puck nicht hergeschenkt wird, sondern wenn vorn wechseln gegangen wird, lieber nochmal ein Querpass mehr. Da hat man schon gemerkt, wenn dann ein starker Gegner mit viel Druck kommt, da kommst du ins Schwimmen natürlich. Das ist nicht so einfach zu spielen und nicht so einfach umzusetzen.
Das hat aber gut geklappt, überraschend gut, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also
das ist aber was, das wir ausgemacht haben, so als
das, wo interessant werden könnte, richtig, bei der WM, wenn die ganz großen Nationen kommen, ob man das wirklich so spielen kann. Darf aber nicht vergessen, da kommen natürlich nochmal andere Qualität von Verteidigern hinzu. Darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem ist es sehr anspruchsvoll, dieses Eishockey spielen zu lassen. Richtig. Das muss man bis jetzt schon mal sagen.
Genau.
Hat aber geklappt.
Genau.
Und das ist auch das, was er wahrscheinlich meint, dass er da durchaus selbst vielleicht überrascht war, dass es so gut geklappt hat. Ich war es auch.
Dass er gar nicht so viel hat, dass er kritisieren oder nochmal aufarbeiten kann. Weil er hat ja auch eigentlich gesagt, ich hoffe, dass Fehler passieren, weil wir müssen ja auch was aufarbeiten. Wir müssen ja lernen aus dem, es gibt ja nichts. Der Toni fängt ja bei Null an. Deswegen braucht er ja auch Material, Videomaterial, was seine Mannschaft anders machen kann und will und soll. Vielleicht hat er dann noch nicht genug bekommen in der ersten Woche. Mal sehen. Und der Sturm hat schon sehr gut geklappt, finde ich. Und vor allem die College-Jungs mit Parker Tuomi, Michaelis dazu aus Schweden, Dominik Bock. Da war schon gut Zug drin. Dann hast du immer wieder so Spieler wie Marcel Nöbels, der international so zuverlässig ist. Wirklich gut spielt international. Der Leo Pföderl hat sehr gut gespielt in den ersten beiden Partien. Also ich finde, man kann schon gute Erkenntnisse ziehen und jetzt kommt heute ein gut aufgestellter Gegner.
Und zudem, wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, kommen ja noch so viele, dass es vermutlich für viele mit der härteste Cut wird in den letzten Jahren vielleicht.
Jetzt müssen wir mal schauen, ob noch viele kommen. Man weiß ja nicht.
Verletzt.
Hast schon, Maxi Kastner wird ausfallen, Felix Schütz wird ausfallen. Du weißt nicht, was ein paar andere Jungs noch mitschleppen.
Also man kann eines sagen von Nordamerika, und da wird jetzt wahrscheinlich dann auch bald bekannt geben, so die nächsten paar Tage. Dreiseitel ist bereits in Deutschland, der ist in Köln.
So.
Cahun ist in Deutschland. Holzer hat gesagt, er wird spielen.
So.
Jetzt nur mal ein paar Mal.
Also die drei hast du jetzt sozusagen gerade hier eingetütet.
Nö. Ich sage nur, was momentan so Stand ist.
Ja.
Dann kommen natürlich jetzt von den Finals noch welche dazu. Von den Halbfinals werden Spieler dazukommen. Also da kann schon passieren, dass dir einfach 15 Spieler, die wirklich eine Top-Qualität haben, noch zusätzlich zur Verfügung stehen. Also wenn das wirklich so kommt.
Also wäre es dann könnte, ein harter Cut.
Das, genau, wollte ich aber, ich wollte gerade anders, hast du ja recht, ich wollte es ja bloß unterstreichen nochmal. Und ich wollte sagen, aber wenn du den Kader dann anschaust, das könnte vielleicht einer der besten Kader der letzten 7, 8, 9 Jahre sein. Oder vielleicht sogar 10 Jahre. Oder vielleicht ever.
Ja.
Ja, wenn die wirklich alle kommen. Ja, ever kommt natürlich auch darauf an, ob der Leon zum Beispiel spielt, ob man die Versicherungssumme zahlen kann und. Also,
ja, der Franz hat schon gesagt, an den Versicherungssummen
wollte gerade sagen, scheitern. Das wäre jetzt...
Also, werden wir ja alles sehen. Aber wie gesagt, wenn die alle kommen, also wenn die wirklich alle kommen, die zur Verfügung stehen und keiner mehr verletzt ausfällt, dann wüsste ich nicht, wann wir einen besseren Kader jemals gehabt haben bei der Weltmeisterschaft in Deutschland.
Ja.
Wo ich mich zurückerinnern kann.
Ja. Und dann,
ganz ehrlich zu sein.
Und dann muss man auch außer sagen...
Außer, als du noch gespielt hast.
Und dann muss man auch sagen, ist ein Viertelfinale ein extrem realistisches Ziel, oder? Weil das ist ja auch wieder so ein wichtiges Jahr für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Ich will jetzt nicht so weit vorausschauen, aber schon, weil du für 2022 Olympische Spiele,
absolut.
Wenn du direkt dabei sein willst, musst du dich halt wieder unter den Top 8 halten,
klar.
Was in der Weltrangliste aktuell ja unsere Platzierung ist. Und dann bist du halt direkt dabei. Das ist halt ein Riesenunterschied, ob du dieses krasse Quali-Turnier spielen musst, wo es auch mal ganz schnell nach hinten losgeht.
Hast du absolut recht, das ist ein super
Punkt. Komm, da einen verdient.
Applaus da immer.
Sehr stark, sehr stark.
Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Dass du gelobt wirst?
Ja, nein, dass du extra einen Applaus einspielst.
Ja, er hat mich ja erzwungen.
Ja, ich weiß auch nicht warum.
Ist klar, dass du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Du kriegst ja nur Shit, immer du armer Mensch. Bist so ein Netter.
Du. Ja, wirklich bist du.
Aufrecht gehen, aufrecht stehen.
Gut, gut. Vorbereitet immer und so.
Ja, genau. Hier sprichst auf meinem Schmierzettel.
Immer weiter.
Sprichst deutlich und so. Also eigentlich kann man dir nichts vorwerfen. Du stinkst kaum. Bist immer sehr hygienisch.
Ich komme ja auch frisch aus der Dusche.
Hast du frischen Haircut, hat er wieder gezogen.
Putzt die Zähne auch regelmäßig.
Ja, ja, dreimal am Tag sogar manchmal.
Zieht sich um. Fast immer unterschiedliche T-Shirts tatsächlich. Ja. Also da wechselt er regelmäßig.
Ist ein toller Mensch einfach, so auch.
Warum muss ich jetzt das Objekt der Verarsche sein hier?
Nee, weil du wirklich, bist auch charakterlich, bist du auch wertvoll und so.
Ja.
Ich arbeite gerne mit dir. Du bist wirklich ein Freund von mir, wollte ich dir mal sagen.
Wahnsinn. Das wollen wir dir jetzt hier.
Weil das ist unser Freundespodcast, geht gleich los.
Ja, richtig. Du, ich habe jetzt so viele, ob der eine oder andere noch mehr dabei ist, ist jetzt auch nicht so entscheidend.
Das hast du den Faden verloren, gell? Jetzt haben wir die im Faden weggelobt.
Ich hatte noch nie einen Faden.
Nee. Siehst du?
Aber der Faden sagt mir, dass unser Podcast dem Ende entgegengeht.
Ja, wollen wir noch kurz über die Tschechen ganz kurz sprechen, die heute da anstehen und dann nochmal gespielt werden.
Also ich grill heute Abend, ich hätte das Spiel nicht sehen können, es tut mir leid.
Macht nichts.
Nee, ich wollte es nur sagen, also ich bin raus kurz.
Das ist nicht schlimm. Quatscht
ihr mal über Tschechien.
Was grillst du? Du bist ja Vegetarier, Veganer sogar. Was grillt man da so? Auf dem Holzkohlegrill
oder
auf dem
Gasgrill? Kombi. Nee, schon Gasgrill.
Ja?
Ja.
Und was
grillst du? Ich bin Gasgriller. Ich grill zum Beispiel ein Halloumi.
Ja, war klar.
Das ist dann normalerweise vegetarische so Variante.
Ziehkäse ist das dann.
Kann auch mal ein Tofu sein, geräucherter Tofu oder so.
Ein paar Pilzchen wahrscheinlich noch.
Und natürlich sehr viel Gemüse, ja. Sehr viel Gemüse.
Das mache ich auch sehr gerne.
Sehr viel Gemüse.
Übrigens zu empfehlen, also gelbe Rum oder auch Karotten genannt, die zum Grillen sind wirklich gut. Kann man vorher ganz, ganz leicht salzen von einer Seite, von der anderen Seite ganz leicht Zucker drauf machen. Dann gibt es noch mehr Geschmack drauf, braucht gar nicht mehr machen.
Ist so ein bisschen das Problem, wenn du so viele Podcasts hast wie Rick Goldmann, dann vermischt sich die Themenlage ganz oft. Ja, also er sollte das jetzt eigentlich
trennen. Muss einen guten Biss noch haben, dann wird sie richtig süß.
Rick, vielleicht laden wir uns noch ein zum Grillen danach. Das Spiel ist ja relativ früh heute.
Nö, komm, geh du mal heim.
So weit draußen gehen.
Nee, ich habe mich ja einladen lassen. Karlsbad
noch heimfahren. Kannst den Weg von Karlsbad
heimfahren. Ich grill ja nicht selber.
Ja, aber da fahren wir auch über Land. Deswegen wird man vielleicht vorbeikommen.
Ja, und was grillst du dann noch? So, ist jetzt wurscht.
Lass doch mal die
Tschechen
besprechen.
Tschechische Republik.
Die haben ein paar echt gute Leute schon dabei. Also Jakub Kovac zum Beispiel ist im Tor. In der KHL sehr starke Saison gespielt. In 50 Spielen 94% Fangquote fast, also 93,9%. Der ist im Tor. Also ob die hier wirklich spielen, weiß ich nicht. Dann Petr Zamorski, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch international, auch deren Verteidiger, 38 Punkte gemacht bei Mountfield drüben. Dann haben sie Leute im Sturm dabei, einen ganz jungen, Philipp Kittil, der wird wahrscheinlich nicht spielen, hat der Basti gesagt gehabt, aus der NHL. Aber
der
auch
kommt von den Rangers, aber der soll angeblich nur trainieren in dieser Woche.
So ist es. Dann auch zum Beispiel Jiří Sekáč, 47 Punkte bei Kazan gemacht.
Und jetzt komme ich hier mit Dominik Kubalík. Ist eigentlich der Star letztes Jahr schon bei der WM von der Mannschaft gewesen, war der Topscorer, ist in der Schweizer Nationalliga bei Ambri, die so ein bisschen das Augsburg der Schweizer Liga in diesem Jahr waren, Topscorer der Liga geworden, MVP der Liga geworden, hat da tatsächlich mit seinem österreichischen Kollegen Dominik Zwerger alles in Grund und Boden geschossen, war der Spieler schlechthin, wird nächstes Jahr vermutlich oder könnte sein Teamkollege von Dominik Cahun in Chicago werden. Das ist ein sehr interessanter Mann, der international wirklich hervorragend schon ist.
57 Punkte gemacht in 50 Spielen bei Andrej Pjotr.
Ihr hättet ja in der Vorbereitung auch durchaus nochmal Uwe Krupp anrufen können. Der hätte euch bestimmt ein paar tolle Informationen geben können.
Ja, von Sparta sind gar nicht so viele Spieler dabei. Zwei, meine ich, oder?
Ja, das aber ist so ein
guter Punkt.
Die Liga also,
Lukas Rusek ist dabei. Ansonsten weiß ich es auch nicht.
Tomasz Dvořák ist noch dabei von Sparta Prag in der Verteidigung.
Ah, ja.
Hat er wieder Stunden geübt, um die Namen richtig auszusprechen.
Ja, ich habe gestern echt tatsächlich, weil ich gestern Thomas Martin jetzt getroffen habe, der war auch in München im Stadion und da habe ich alles dabei gehabt und habe dem gesagt, sag mir genau, wie die heißen.
Das bringt doch nichts.
Ja, am Ende bringt es natürlich nichts.
Das ist nur, du verwirrst die Leute, weil die wissen es ja selber nicht. Dann sagen sie, was reden die
denn? Wer ist denn das, über wen reden
wer ist das? Das ist so wie der Payal. Der ja Payroll heißt.
Ja. Hast der du wird ja nur Payroll geschrieben, aber der wird Payroll gesprochen.
Weil?
Das ist ganz einfach, weil sei du mal Kanadier und sprich Payroll aus.
Hast du mit ihm gesprochen? Siehst du,
ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe mit Stewie gesprochen. Ich habe mit drei Leuten gesprochen.
Ja.
Und alle haben mir gesagt, Payroll. Und auch wenn du seine alten Videos aus
NHL, so ist es
AHL auch anhörst, die Kommentatoren sagen auch Payroll, weil die Payroll nicht aussprechen können da drüben. Dann ist es halt so. So. Auch wenn der aus Graz ist.
So. Außerdem ist es ja nun mal die Eigenart von Eigennamen, dass man nie genau kommt weiß, wie man noch. Sie anspricht oder ausspricht. Ne? So. Dementsprechend muss man immer am besten nachfragen.
Kommt das, dann hat sich der Verbalvirtuose noch dazu. Schauen. Wahnsinn. Dann haben wir alles geklärt.
Sehr schön.
Dann
sind wir durch. Hör mal zu. Fahren wir nach Karlsbad.
Richtig, auf geht's.
Pack die Badehose
ein. Wer fährt, du oder ich?
Du, kannst du das singen? Pack die Badehose ein.
Das ist ja schon eigentlich. Habt ihr das schon gesungen gerade? Ja, mach mal weiter.
Klingt gut. Wir können den Text nicht weiter.
Nimm dein kleines Schwesterlein.
Und dann geht's wie auf zum Wannsee.
Siehst du? Ey, guck mal hier. Aber ein ganz verhaltener Applaus.
Das war, ich habe mich auf eine Taste verdrückt. Ich wollte eigentlich die Abspannmusik
haben. Ist jetzt insgesamt so das schlechteste Outro, was man machen kann, aber meine Güte. Vielleicht hat er bis dahin trotzdem noch keiner abgeschaltet. Dann viel Spaß, Leute. Ich gehe grillen.
Das ist schön für dich.
16 Grad.
Wir freuen uns für dich.
Ja.
Danke, du hast es verdient, du
guter Mensch. Danke fürs Zuhören. Das waren die Sportfuzzis. Das war die Eishockey-Show. Folge 11. Gerne abonnieren für alles, was noch kommt. Und da kommt noch einiges.
Tschö.
Servus. Tschö.